Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Es werde Licht. Liebe Gemeinde, das, so erzählt die Bibel, sind die ersten Worte, die Gott spricht. Licht, das Schöpfungswerk, mit dem alles ins Leben gerufen wird. Gott will, dass es hell ist auf unserer Erde, im Leben von jeder und jedem von uns, von jedem und jedem Geschöpf dieser Welt. Und wir haben es eben in den Texten dieses Sonntags gehört: Lebt als Kinder des Lichts. Ihr seid das Licht der Welt. Durch uns soll Gottes Licht weitergetragen werden. Das ist ein hoher Anspruch, aber auch genauso eine große Zusage. Euer Leben ist wertvoll und euer Leben wird gebraucht, damit es hell wird und hell ist auf dieser Welt. Nur eine tiefe Sehnsucht, schöne Worte, die wir ja alle gut kennen, aber die ja so fundamental unserer Gegenwart widersprechen zu scheinen. Ja, das Dunkel. Es ist gerade auch gestern Abend wieder durch Hass und Gewalt hier vor Ort eingebrochen. Da haben wir fröhlich gefeiert, auch etliche von uns waren mit auf den Wagen. Und dann diese unvorstellbare Hass. Aber ja nicht nur dieses Attentat, dunkle Wolken am Horizont, so unter anderem auch eine Pressemitteilung im Blick auf die kommenden Wahlen im September. Aber von Dunkelheit zu berichten, fällt ja in diesen verrückten Tagen und Stunden nicht schwer. Selbst an einem strahlenden Sommerferienwochenende ist das Dunkel eingebrochen. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, so die tiefe biblische Einsicht. Und trotzdem, ihr seid das Licht der Welt, lebt als Kinder des Lichts. Und genau in diese Spannung hinein ist uns heute eine Heilungsgeschichte aus dem Johannesevangelium als Predigtext mit auf den Weg gegeben. Gerade die Gemeinden in der Tradition des Johannes waren genau dadurch geprägt. Mitten in tiefem Dunkel viel Licht, unbeschreibliches Licht. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes aus dem 9. Kapitel. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Und er kam sehend wieder. Liebe Gemeinde, was muss das für diesen Menschen für ein strahlendes Licht gewesen sein? Er ist das Licht der Blinden, haben wir gerade mit Paul Gerhardt gesungen. Jesus, das Licht der Welt, also Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige springen. Aber so einfach ist das ja nicht, auch in dieser Geschichte nicht. Selbst mitten in dieser Geschichte, die ja ins Helle, ins Licht führt, hören wir von Jesus: Es kommt die Nacht. Heute Morgen möchte ich mit Ihnen, mit euch, dieses Heilungswunder unter drei Aspekten betrachten. Erstens die Komposition der Szene. Zweitens, wer ist schuld? Und drittens, Licht in der Nacht. Also zunächst die Szene. Da sitzt ein Blinder am Weg Und blind sein, das ist damals und heute eine schwere Einschränkung und Krankheit. Viele von uns können von nachlassender Sehkraft berichten. Für uns gibt es gute Hilfsmittel. Völlige Erblindung kann heute auch bei uns teilweise verzögert, wenn nicht sogar aufgehalten werden bei der Makuladegeneration. Aber natürlich ist das bei uns und gerade auch weltweit nicht für jede und jeden so. Und gerade weltweit ist Blindheit immer noch weit verbreitet. Durch Hilfsorganisationen, viele kennen die segensreiche Arbeit der Christoph für Blindenmission, können Operationen und Hilfsmittel finanziert werden. Menschen können dadurch erst am Leben teilhaben. Zu Jesu Zeiten blieb Menschen mit jeglicher Behinderung und eben auch Menschen, die blind waren, nur die Möglichkeit zu betteln. Und leider ist das auch heute noch, obwohl es durch finanzielle Mittel eigentlich anders sein könnte, für viele immer noch so. Da sitzt also dieser hilfsbedürftige Mensch am Straßenrand und Jesus sagt, und da heißt es, Jesus geht vorüber. Wie ja auch wir einfach oft vorübergehen, zum Beispiel am Alexanderplatz, wo die Menschen auf der Straße sitzen. Wir gucken oft gar nicht mehr hin. Heute auch mit der ja für uns so entlastenden Haltung, bei uns müsste ja niemand mehr betteln und dem einen helfen. Da müsste man ja eher was an den Strukturen tun und schon sind wir vorübergezogen. Aber Jesus guckt hin. Er sieht den Menschen. Er sieht ihn an, eine erste heilsame Wendung. In vielen Heilungsgeschichten, die uns überliefert sind von Jesus, ist das der erste heilsame Schritt. Ein Kranker, eine Aussätzige, ein Hoffnungsloser. Sie werden angesehen und wahrgenommen. Sie werden zum wertgeschätzten Gegenüber. Das ist in vielen Geschichten so. Nur hier bei dieser Geschichte, wie Johannes sie uns erzählt, folgt dann angesichts des leidenden Menschen eine auf den ersten Blick zumindest für mich sehr befremdliche Diskussion. Dieser hilfsbedürftige Mensch wird zum Anlass einer akademischen Debatte. Es wird nicht mit, sondern über ihn geredet und so wird er wieder zum Objekt. Mir tut es gut, wenn ich mir klar mache, dass Johannes mit seinem Evangelium als seine Predigt, seine frohe Botschaft für seine Gemeinde, ja seiner Gemeinde auch schon zeigen wollte, was noch alles in dieser Geschichte ist. Wir können das heute hören. Mit dieser Diskussion, von der er erzählt, geht er schon sehr viel weiter als nur dieses Heilungswunder. Es lohnt sich übrigens, das ganze 9. Kapitel mal zu lesen, Johannes 9. Im ganzen Kapitel wird es immer weiter ausgeführt, was diese Heilung bedeutet. Aber zunächst, es ist ein Heilungswunder und deshalb möchte ich festhalten, und so kennen wir ja viele Geschichten von Jesus, er sieht hin, er nimmt sich Zeit für den Menschen am Straßenrand, er wendet sich dem blinden Menschen heilsam zu und dann spuckt er auf den Boden und macht einen Brei. Das ist in dieser Geschichte sehr anschaulich, für manche vielleicht von uns etwas befremdlich. Aber Spucke galt in der Antike als hervorragendes Heilmittel, gerade auch bei Augenleiden. Jesus berührt den Kranken und dann gibt er ihm eine Anweisung, sich im Teich Siloa zu waschen. Auch der Hilfensuchende wird dann wieder zum Subjekt. Auch er kann handeln, er soll losgehen und dann heißt es, er kommt sehend wieder. Wie auch immer wir dieses Wunder für uns heute Morgen deuten, ob wir es gar relativieren im Rahmen eines allgemeinen verbreiteten antiken Wunderglaubens, für mich ist wichtig, dass wir diese Wundergeschichten erzählen und weitererzählen, dass wir sie möglichst von klein auf in uns tragen, diese Bilder von Blinden, die sehen, von Lahmen, die hüpfen, von Aussätzigen, die rein werden, von Toten, die aufstehen. Menschen, die ganz konkret durch Jesus Gottes Kraft zu heilem Leben erfahren. Ich bin der Herr, dein Arzt, heißt es schon in der Tora. Ja, Gott kann Wunder tun, aber zum Glauben gehört viel mehr. Denn bauten wir ja nur auf diese Wunder und Heilungen, dann würde mein Glaube zumindest direkt wieder stecken bleiben. Warum denn gerade dieser eine Blinde? Tausende blieben und bleiben blind. einzelne Heilungen, aber millionenfache Krankheiten. Er ist das Licht der Blinden, er leuchtet ihr Gesicht. Und die sich schwach befinden, die stellt er aufgericht. Mit Paul Gerhardt haben wir ja eben schon weitergesungen. Paul Gerhardt selbst, das wissen wir gerade in diesem Jahr, wo wir ja so viele seiner Lieder singen. Ja, Paul Gerhardt hat weitergesehen. Mitten im Dunkel hat er immer wieder an das Licht geglaubt und vom Licht gesungen. Aber zunächst noch einmal zu der Frage, die im Zentrum der Diskussion steht. Zweitens, wer hat gesündigt? Wer ist schuld? Liebe Schwestern und Brüder, auch diese Frage ist keine Frage aus vergangenen Zeiten. Sie kommt reflexartig, wenn Unheilvolles geschieht. Zuletzt erschreckend auch beim Coronavirus. Man konnte in einer rechten Zeitung lesen, die Pandemie ist Strafe Gottes. Und in einer konservativen Monatszeitschrift wurde dann sogar gesagt, welche Sünden das heute sind. Lüge, Diebstahl, Pornografie, Homosexualität. Hier wird Hass geschürt. Ähnlich wie es auch in den 80er Jahren schon hieß, AIDS, die Geißel Gottes. Und auch da war es Sexualität. Sämtliche Verschwörungsmythen sind darauf ausgerichtet, Schuldige auszumachen. Man zeigt mit dem Finger auf andere und hält sich das Leiden und die Leidenden so vom Leib. Das ist perfide und verheerend. Wer ist schuld am Schicksal des Blinden? Und bei blind geboren ja dann noch verschärft, wer hat gesündigt? Denn der Blinde selbst konnte es ja nicht sein. Indem man sich darauf konzentriert, braucht man selbst nichts zu tun, denn es sind ja eh die anderen schuld. Liebe Gemeinde, ich will nicht davon wegsehen, dass es Betroffene gibt, die sich selbst diese Frage stellen. Was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht? Es mag Menschen geben, die diese Frage für sich selbst und den Umgang mit ihrer Krankheit sogar brauchen. Gerade auch aus der Suchttherapie ist das bekannt. Aber niemals darf diese Frage von außen und abstrakt gestellt werden oder gar beantwortet. Ein berechenbarer Zusammenhang zwischen dem eigenen Tun und dem Ergehen wird schon bei Hiob abgelehnt. Jesus weist in unserer Geschichte diese Frage ganz konsequent zurück. Hier gibt es keine Schuldigen zu suchen. Und er macht dann deutlich, es geht hier nicht um das Weshalb, sondern um das Wozu. Was erkennt ihr in mir? Wie erkennt ihr in mir das Licht der Welt? Keine Schuld, sondern für euch, für uns alle, für alle Welt die Chance, die Augen zu öffnen, in der Geschichte für seine Jünger, den Blindgeborenen, später die Eltern, Nachbarn, Freunde, Zweifler. Noch einmal lesen Sie ruhig mal das ganze 9. Kapitel. Und so, drittens, Licht in der Nacht. Liebe Geschwister, genau dazu lädt uns diese Geschichte auch heute Morgen ein. Mehr zu sehen. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, mitten in alle gegenteiligen Erfahrungen hinein. Und Menschen, die bis heute Jesus nachfolgen, sind ja wahrlich keine Menschen, die die Augen verschließen vor der Nacht der Welt. Im Gegenteil. Von Anfang an waren es Christinnen und Christen, die hingeguckt haben, die sich geöffnet haben für das Dunkel, die sich eingesetzt haben für Kranke und Menschen mit Behinderungen. Die ersten Gemeinden, sie zogen auch deshalb so viele Menschen an, weil der Wert und die Würde aller geachtet werden. Weil gerade die Schwachen auch in den Mittelpunkt gestellt wurden, weil arm, reich, fremd, einheimisch, krank oder vermeintlich behindert oder gesund, alle gehörten zusammen. Später Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, zunächst alles im Rahmen der christlichen Nächstenliebe, auf der bis heute ja unser ganzes Sozialsystem fußt. Ausfluss des Lebt als Kinder des Lichts, ihr seid das Licht der Welt. Ihr sorgt mit dafür, dass die Dunkelheit nicht das letzte Wort hat, es werde hell auf der Erde. Dass auch dabei Christen, Christinnen, Kirche Schuld auf sich geladen hat, das wissen wir alle. Und trotzdem ganz, ganz viel Gutes ist durch diese Einstellung in diese Welt getragen worden. Bis heute setzen sich Menschen inzwischen im Verbund mit vielen Menschen guten Willens für gerechte soziale Strukturen ein. Die Werke der Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen, Dass das auch in unseren Zeiten möglich bleibt, sich dafür einzusetzen, ist so dringend nötig. Das haben wir gerade auch gestern wieder gesehen. Gegen alle Rechten, Parolen und Ausgrenzung, gegen Anfeindungen für unsere demokratische, freie Gesellschaft, in der immer auch die Schwächsten mit im Blick sind. Hoffnung leben und mit dafür sorgen, dass diese Welt, unser Land, eben nicht immer kälter und brutaler wird. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dieses Mehrsehen des Johannes ganz am Ende der Bibel, es ist quasi die Erfüllung der ersten Worte, es werde Licht. Die Vision einer Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Geschrei, ohne Tod. Noch ist vieles ganz anders. Es kommt die Nacht. In Jesus das Licht der Welt zu glauben, das lässt manchmal die Widersprüche dieser Welt noch stärker sehen und erleben. Von manchen Zeitgenossen, die unserem Glauben eher kritisch oder sogar feindlich gegenüberstehen, hört man ja zuweilen, ihr Christinnen und Christen, ihr habt's ja gut. Ihr könnt euch wenigstens mit diesem Mehr sehen und eurer Zukunftshoffnung trösten. Mir scheint es eher so, dass viele gerade deshalb so an den Widersprüchen leiden. Weil das ja so schwer zusammenzukriegen ist, weil wir nicht aufhören, trotzdem am Licht festzuhalten. Ja, manchmal klagen und fragen wir auch, warum. Aber dass wir uns auch dann nicht einfach damit abfinden, dass vieles so dunkel ist, das gehört für uns dazu. Resignieren oder ein einfaches, da kann man ja eh nichts mehr machen, es geht ja jetzt eh alles den Bach runter, das ist unsere Sache jedenfalls nicht. Wir haben sie, diese Geschichten von geheiltem, heilem Leben. Uns trägt der Glaube, dass es mehr gibt, dass es Licht gibt mitten unter uns und auch durch uns. Eine Dennoch-Hoffnung, die wir gemeinsam weitergeben und weiterleben als Kirche weltweit, mit vielen hier vor Ort, auch hier in diesem lichtdurchfluteten Dom, auch durch jede unserer Aufgaben. Und wir freuen uns, dass die kollegiale Geschäftsführung durch Sie unterstützt wird, lieber Herr Fickelscher. Jede Gabe wird eingebracht, um genau das zu tun, Licht in diese Welt zu tragen. Kraft und Zuversicht heute und morgen, es werde Licht und es ward Licht. Amen.